Noch eine letzte Frage, bevor ich hier noch dem Publikum die Gelegenheit gebe, einige Nachfragen zu stellen. Es gibt aber trotzdem, Tom, ja noch die alten Mergers, jetzt gerade AT&T und Time Warner. AT&T ramps up preparations to fight with US over Time Warner, ist the new Bloomberg headline. Nur eine Verständnisfrage hier zur Rolle der FCC. Hat die FCC mit diesen Dingen zu tun oder ist es, also das zu prüfen, ob ein solcher Merger korrekt ist oder der Wettbewerb nützt, oder ist es Sache des US-Justizministeriums, der Kartellbehörde? Also inwieweit ist die, was kann die FCC tun und was kann sie auch nicht tun, um das für deutsche Zuhörer nochmal klar zu machen?
It depends on who's the chairman of the FCC.
Okay. Yeah.
So I'm the guy that told Deutsche Telekom they could not acquire Sprint.
Okay.
Tim Hettker's the
CEO. I'm going to tell. Yeah,
the CEO is a terrific guy. They built a wonderful company, and I told him, I'm sorry, no, you can't move us from four wireless carriers to three wireless carriers. I'm the guy, and this, by the way, when I say I'm the guy, this was in conjunction with the Justice Department. We worked like this, but there were two sets of authority. There was the Justice Department's authority under the Antitrust Act, the Sherman Act, which you cited, and there was our authority under the Communications Act. And so we worked together to deliver that message to Deutsche Telekom. We did the same thing with Comcast. When Comcast, the largest cable operator in the country, wanted to buy Time Warner, another huge cable operator, we turned that down, said you can't do it. And I think that there is a legitimate role of government to do that. So the current FCC chose not to get involved in the AT&T, Time Warner. We can talk about legal issues that they used to justify that, but they chose not to. And that was a decision that the current chairman made.
Okay. It sounds a little bit strange that the chairman can decide whether he is involved or whether this institution is involved or not.
So the FCC is a fascinating, and like what I was saying,
okay,
to Wolfgang, it's a fascinating structure with what's called the strong chairman structure, where everybody in the agency works for the chairman.
I like that.
Sets the agenda.
It's a good model. Okay. Gibt's noch Fragen aus dem? Dann fangen wir mal hier an. Warten, wait for the microphone. Da und da.
Bettina Nellen, ich habe eine Verständnisfrage und ich hoffe, dass es mehrere Leute hier im Saal noch interessiert. Und zwar, können Sie noch mal genauer erklären, was das mit diesem Open API bedeutet? Also technisch und dann auch wirklich die Konsequenzen. Sie sagte nur, das müsste in die Tiefe gehen. Das würde mich wirklich interessieren.
Soll ich das mal probieren und Sie versuchen? Also eine API ist folgendes. Application Program Interface heißt, dass Sie ein System oder ein Betriebssystem haben, mit dem ein ganzer Computer funktioniert. Und jetzt gibt es bestimmte Befehle innerhalb des Betriebssystems, die Sie normalerweise durch keinen Button erreichen können, die aber durch eine Schnittstelle, die man eben Application Program Interface nennt, beschrieben wird für Programmierer. Programmierer programmieren mit dieser Schnittstelle, mit Hilfe von Modulen, die das Betriebssystem anbietet, eine neue Software. Das ist ja Toms Argument, man kann Software nur mit Software begegnen. Man kann nicht Software angucken und sagen, das nicht, das nicht, das nicht. Sondern wir bauen eine neue Software, wenn wir die API haben, indem wir auf Dinge zugreifen, auf die wir im Moment nicht zugreifen können, nämlich auf bestimmte Routinen und Verfahren, die bei Facebook existieren und die Facebook uns gegenüber aber nicht öffnet. Und wir wollen, dass diese Routinen, mit denen Sie zum Beispiel Posts auf meinen Account bringen, dass Sie mir diese ganze Routine, die das tut ja kein Mensch. Es tut ja nicht irgendein Mensch, mir einen Ad, irgendeine Werbung auf meinen Account legen, sondern das sind Software-Routinen. Und diese Software-Routinen kann man nach außen öffnen. Das ist agil, wie Tom gesagt hat. Das ist das Agile, auf Deutsch heißt das agile Programmierung. das geht, aber wir wissen bis heute natürlich überhaupt nicht, weil es gar keine Antwort von Facebook gibt, welchen Aufwand dahinter stecken wird, wer das bezahlen soll. Und da kann man auch gleich eine Frage anschließen, wer soll das eigentlich beaufsichtigen? Das können wir vielleicht im Anschluss noch tun. Aber rein technisch gesehen ist es so, dass Sie sich vorstellen müssen, dann müssen wir selbst, was heißt wir, also Leute, die wir beauftragen, denen wir vertrauen, denen müssen wir sagen, baut uns eine Software, die optimal auf diese neue Schnittstelle zugreift, um mir zu sagen, welche öffentlichen Posts laufen da in diesem Social Network, welche Sachen sind gelöscht worden von den Betreibern des Netzwerks und haben vorher welche geografischen Bereiche erreicht und wie sieht eure Werbung eigentlich aus? Denn das ist das Allerwichtigste. Wir wissen ja gar nicht, was in den Social Networks an Werbung ausgeliefert wird. Also brauchen wir eine Schnittstelle, wo wir mal einfach sehen, was da an Werbung gekommen ist und dann auch ungefähr geografisch oder wie auch immer, das muss man dann aushandeln, nachvollziehen können, wer diese Werbung wohl gesehen hat. Völlig unter Absehung von Daten persönlicher Art. Und weil es dieser Val Gonim ist, der wirklich programmieren kann, das ist ein Ingenieur, ich glaube, dass die sich überlegt haben, dass das geht. Und soweit ich das nachrecherchiert habe, wie gesagt, der Vorschlag ist relativ neu, halte ich das durchaus für einen sehr soliden Vorschlag. Man wird sehen, wie die politische Agenda dieses Vorschlags läuft. Das wäre mal eine Frage auch an Tom. Wie stellen Sie sich vor, dass die politische Agenda zur Realisierung einer solchen API eigentlich aussehen müsste? Denn da sind Sie eigentlich der beste Fachmann, uns das zu beantworten. Muss die FCC das anstoßen? Und glauben Sie, dass der heutige Chair das tun wird?
Well, let me, I want to answer that, but let me just do one, because I think you and I may have one difference on an open API to respond to this lady's question. An algorithm takes input, does something based on rules that it determines, and produces an output. I think that whatever this recipe is in here is private property. And I don't think that we have to know it. If we know what's coming in and what's going out,
right,
then I can build something that makes that determination and knows what's going on, but not the specifics. Secondly, insofar as the political agenda, I hope that these kinds of issues become issues in the 2018 by election, the election of Congress.
Oh, okay.
And definitely the 2020 presidential election.
Okay.
With both the Congress and the executive branch controlled by the Republicans, there is zero chance something gets done.
Even not based on the Mueller report, probably?
Well, maybe you know something about the Mueller report.
No, no.
I don't know.
Okay.
The Republicans control the Congress, and that will shut down any kind of legislative solution to this.
Okay.
So I hope, and I think what why we're out evangelizing for this is so that people can help understand it. The challenge, so I'm a guy that used to go to Congress and say, you know, there's a spectrum shortage. We need more spectrum for mobile telecommunications to be able to work, to handle data and things like this. And I would sit there with congressmen and senators, and their eyes would, spectrum? What are you talking about? And so we had to go through an education process. The thing that was most interesting to me, and I told the senators that had to vote on me, you know, last time I was in here visiting with you, I was trying to explain what spectrum was. And now the first question that all of you have is, what are you going to do to make more spectrum available? And I only say that as an example of it takes a while for the concepts of new technology to become internalized in the political process. And I think it will take a while for this concept to become internalized, which is all the more important why you have to start talking about it now.
Right.
You have nothing to talk about.
Volker Grassmuck, vielen Dank für ein spannendes Panel. Zwei Fragen. Auch eine Verständnisfrage zur OpenAPI. Es hieß, dass das möglich sei, Input-Output-Daten darüber zu erfassen, ohne Personendaten dabei zu berühren. Das verstehe ich nicht. Das scheint mir der ganze Punkt dabei zu sein, persönliche Interaktionen zu einem Profil zu generieren, mit dem dann Micro-Targeting möglich ist. Zweite Frage. Wenn, also die eine Strategie ist, an die meinungsdominierenden Plattformen, Monopolplattformen heranzugehen. Die andere Strategie ist natürlich, Alternativen zu entwickeln. Es gibt eine große Debatte im Augenblick über eine Dezentralisierung des Internet. Booster Cale vom Internet Archive, Tim Berners-Lee haben sich in diese Richtung geäußert. Mark Zuckerberg, Ethan Zuckerman, also Civic Tech, dieses Feld, das wäre die Antwort. Also hier ging es nicht darum, top-down durch Regulierung etwas zu schaffen, sondern möglicherweise natürlich durch Regulierung etwas zu unterstützen, was in Richtung Peer-to-Peer-Strukturen geht, meinetwegen. Da würde mich Ihre Einschätzung der aktuellen Debatte in diese Richtung interessieren. Danke.
Okay. Tom, you.
So, first of all, on the question of privacy, it has to be first and foremost in any consideration of any solution. One of the things that I did when I was chairman was I passed a rule that said that the networks could not take your personal information without your specific permission. 67 days after the Republican Congress took over, they repealed that rule. So, I mean, I am a zealot for the protection of the privacy of individuals. Now, when you bring up Tim Berners-Lee and the semantic web that he calls it, or Web 3.0. This is why we have to be flexible in whatever this approach is. Because so just to digress, I mean this is a very well informed question here, and talking about the next iteration of the web. The first iteration of the web was a uniform location and display, where suddenly you could go to all these disparate databases, find what was in there, bring it back, and display it. It was a one-to-one kind of relationship. The second iteration of the web, Web 2.0, is what we've been talking about here, which created user-generated content. So all of a sudden, there was the user was not just requesting information and displaying it, but suddenly creating information that could then be displayed to others. And that's Web 2.0. Web 3.0 is the result of the fact that microchips are now in everything, and they will be delivering new intelligence that has always existed but never before been harnessed. And the job of those using the web becomes the orchestration of that intelligence, not the management. there's this flood of information, and you will create products off of this information rather than going and hauling back already created products. That orchestration of intelligence is going to open up a whole new set of challenges, which is why I maintain we need to have an agile regulatory environment that says, here are the four corners of what the rights of the market, a competitive market, and the rights of consumers are. And inside that frame, there is constantly changing technology, such as the new semantic web, that decisions will have to be made about, but we're going to make it inside this frame, and we are not going to come out with rigid, thou shalt specifically behave this way. We talked a minute ago about the open internet rules, the net neutrality rules that we put in place. We had to use a very old act, okay, that didn't anticipate the internet, that's for sure. Actually, the update was in 1996, and the internet was AOL, okay? So it had no anticipation for where we were going. So we had to use what was called Title II, which made the network providers common carriers. Title II was built around telephone monopolies. It has 47 sections, down to here's who must be on your board of directors, here's how you're going to keep your books, here's who you can buy from, all kinds of micromanagement that government used to do of a monopoly that is no longer required. So the challenge we have is how do we have agile regulation that doesn't fall into that kind of those kind of traps, because those kind of traps inhibit innovation. And we're just going to see more. If we, you know, we always want to define tomorrow in terms of what we know today. Tomorrow is going to look nothing like today. So what we've got to do, again, is what are the things we believe in, and how do we create an agile structure to deal with them?
Okay, noch eine letzte Frage, dann müssen wir leider diese Sektion schließen da hinten.
Thank you. Didi Kirsten-Tatlow, I'm a journalist. If I may ask in English, I hope that's all right. In the spirit of tomorrow looking nothing like today, I wanted to first of all ask, it seems to me that it's going to be hard enough to regulate and create greater internet transparency in democratic countries. What are we globally in this international environment of the digital world? What are we going to do about countries that are systematically, deliberately, and successfully untransparent, secret? And I am thinking here of China. Mm-hmm. How are we going to talk to them, regulate business to keep democracies safe? My second question is a very quick one, if I may. You talked about Sheryl Sandberg saying that Facebook is a technology and not a media company. Where do you stand on the suggestions that internet companies should, in fact, be regulated as utilities, for example? Thank you.
Okay, thanks for the question.
You want to respond?
It's a question to you.
Shucks. So the first question you raise is about non-democratic governments using or wanting to control the democratic voice that the internet is. I mean, I began my remarks by saying it's the greatest pro-democracy tool that's ever been created. The world had that fight at what was called Wicket in Dubai in, what, 3 or 4 years ago? 5 years ago, I guess. In which the argument was made that for the safety in countries, there needed to be government control. The United States government opposed that. I opposed that. Did not agree to that. And I think we have to continue to evangelize for a fast, fair, and open internet. The second question, I've now forgotten. What was the second question? I'm sorry. Right. Be utility.
Utility.
So the term utility gets...
What would that be in German, Wolfgang? Utility?
Als Tool, glaube ich, ne? Daseinsvorsorge, ja.
Okay.
Bitte?
So the, okay.
Ja, ja. Also Grundversorgung.
Ja, Grundversorgung.
Kann man sagen. Daseinsvorsorge.
So a utility is an effect, if you will. It is, you have to have water, therefore we're going to treat it as a public resource. I think that the approach that we have taken is not a utility approach, although it has been, you know, proposed by a lot, but rather a common carrier response. And the terms get interlinked as synonymous, and they aren't. Common carriage is a set of rules that says that there are multiple providers of this connectivity, and that they have to provide non-discriminatory access. Utility tends to be, there's one provider, you don't have choice in where you get your water, and we're going to treat it like that. There's a nuance in here, but I think the utility is a reality and the common carriage is a regulatory effect for how you want to manage things. And I think it's a mistake to combine the two. We want to focus the debate on how do you assure that networks are open and competitive, and not concede the fact that, well, there's only one place you can get water.
Okay, thanks. Ein großes Kriterium für ein Medienunternehmen könnte ja sein, dass es kommerzielles Medienunternehmen, dass es die Mehrheit der Einnahmen mit Werbung erzielt. Das ist ein sehr altes Kriterium. Google erzielt 97% seiner Umsätze über Werbung. Das ist eine interessante Zahl, wo man denkt, es ist eine vollkommen neue Firma. Ist es auch? Aber Werbung ist nach wie vor das Lebenselixier, auch von Facebook in beiden Teilen. Vielen Dank, Wolfgang, Tom, für diese spannende Diskussion. Ich denke, wir haben alle einiges gelernt über die Aufgaben, die vor uns liegen und die natürlich wesentlich komplexer sind als die, die Leute noch vor 10 oder 20 Jahren vor sich hatten. Mit diesem unsicheren Gefühl entlasse ich Sie jetzt in die Pause. Vielen Dank.
Lassen Sie mich auch noch mal kurz vielen Dank sagen. Das war wirklich eine ganz besonders interessante, lehrreiche Diskussion, Tom. Thank you very much. Ich weiß, es sitzen einige Vertreter von Institutionen, die nicht nur Interesse an dem Thema haben hier im Raum, sondern auch Vertreter von Institutionen der Politik, von Behörden, die mit diesen Fragen beschäftigt sind. Ich hoffe, dass wir einen Stein ins Wasser geworfen haben im Deutschlandfunk. Werden wir bestimmt über dieses Thema weiter sprechen, werden wir über diesen Stein, den Tom Wheeler und Wolfgang Hagen hier ins Wasser geworfen haben, berichten, dafür sorgen, dass er in Deutschland mal Wellen schlägt und vielleicht schlagen sie ja dann nach Amerika zurück.